Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, die Tücken der Technik. Zuerst einmal herzlich willkommen hier im Sachbuchforum der Leipziger Buchmesse. Ich möchte Sie herzlich begrüßen im Namen des Dumont Reiseverlages und ich möchte Sie herzlich begrüßen zu einem ganz besonderen Reiseerlebnis, zu einem Buch, das heißt Einfach loslaufen. Eine Reise in fremde Leben. Dieses Buch wurde geschrieben von Svenja Beller und Roman Pawlowski. Beide sitzen hier auf dem Podium. Svenja Beller ist Journalistin, spezialisiert auf die Themen Umwelt. Und wenn man so etwas tut, dann ist das mit eins der schönsten Bereiche des Journalismus, aber manchmal auch ein Bereich, der aufregend und gefährlich werden kann. Neben ihr sitzt Roman Pawlowski. Er ist ein großartiger Porträtfotograf und Reportagefotograf. Und die beiden zusammen haben sich, ich will nicht zu viel verraten, auf eine ganz besondere Reise begeben. Eine ungewöhnliche, sehr ereignisreiche Reise. Dazu ein herzliches Willkommen an die beiden. So, und wen ich auf keinen Fall vergessen möchte, ist Andrea Wurth aus dem Dumont Reiseverlag, die Redakteurin, die, nun ja, sie wird es Ihnen gleich selbst erzählen, dieses Buch mitentwickelt hat, weil sie einen Artikel gelesen hat im Greenpeace Magazin. So, nun wünsche ich eine vergnügliche halbe Stunde und wer weiß, vielleicht sind Sie danach inspiriert, das zu tun, was die beiden Autoren auch getan haben.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen ganz kurz erzählen, wie es zu diesem Buch kam. Am Anfang stand diese Ausgabe des Greenpeace Magazins, ein Themenheft zum Thema Reisen, Ausgabe Februar 2016. Wir haben das gesehen und dachten, ah ja, Reise ist natürlich unser Thema, müssen wir mal reinschauen. Und wir sind da an einem Artikel insbesondere hängen geblieben, geschrieben von Svenja Beller. Und dieser Artikel berichtet über eine Harzreise, die das Paar im Herbst zuvor unternommen hatte. Eine einwöchige Reise durch den Harz. Und da ging es eben auch schon um das einfach Loslaufen. Sie sind mit der Bahn von Hamburg, wo sie wohnen, in den Harz gefahren, irgendwo ausgestiegen und ab da ging es sozusagen ohne Plan weiter. Ohne Plan und eben auch ohne, sagen wir mal, touristische Infrastruktur. Es wurde eben nicht in Hotels übernachtet, sondern die beiden haben sich darauf verlassen, dass sie vor Ort Menschen kennenlernen, die sie aufnehmen. Sie können sich schon denken, dass es da sehr besondere Begegnungen gab. Und wir waren wirklich sehr begeistert von diesem Artikel und von dieser, ich sag mal, doch sehr speziellen, sehr antikonsumistischen Art des Reisens. Und wir haben Svenja und Roman eingeladen, nach Stuttgart zu kommen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, gut, jetzt machen wir aus dieser Geschichte ein Buch. Und wir haben sozusagen offen gelassen, wohin es die beiden führen soll. Und sie haben sich dann für den Norden entschieden. Enger eingrenzen wollten sie es nicht. Der Norden ist, glaube ich, so ein bisschen ihre Favorite-Ecke, sage ich jetzt mal. Und so kam es also dazu, dass wir gesagt haben, okay, ihr zieht los, längerer Zeitraum, größeres Gebiet, eben auch Ausland, sprich andere Schwierigkeiten, meinetwegen Sprache, wie kommt man da zurecht, wie knüpft man Kontakte, wie fragt man Menschen auf Norwegisch, ob man jetzt mal gerade bei ihnen eine Nacht übernachten darf, umsonst und so weiter. Svenja und Roman haben sich dann Juli, August 2016 auf den Weg gemacht, kamen zurück mit ganz viel Bildmaterial und mehrere Monate später war es dann soweit. Wir haben das Buch zusammen gemacht, das, wie Sie, wenn Sie nachher einen Blick reinwerfen können, sehen werden, ein, wie ich finde, ein sehr schön gewordener Hybrid ist zwischen einem Erzählband und einem Bildband. Ja. Und wir fanden das ein sehr spannendes Experiment. Wir machen sehr viel Bildbände, wir machen auch sehr viele Reiseberichte, aber das ist jetzt für uns auch sozusagen ein bisschen Neuland. Eine Geschichte, die von zwei Menschen erlebt wurde. Der eine erzählt es in Bildern und der andere erzählt es in Worten. So, aber jetzt genug der Vorrede. Jetzt darf Svenja Ihnen aus dem Buch vorlesen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Vielen Dank für, ich merke, ich muss näher ran, vielen Dank für die Einleitung. Wir zeigen zum Anfang noch mal kurz eine Karte von der Reise, die gerade angekündigt wurde. Genau, und da sind zwei Markierungen drin, das sind die beiden Textstellen, die ich jetzt vorlesen werde. Zum einen werde ich von Begegnungen in Dänemark erzählen und dann von Naturerlebnissen in Norwegen. Ich glaube, das ist dann so ein ganz guter Querschnitt aus dem, was wir so erlebt haben. Und jetzt fange ich einfach mal an. Entschuldigen Sie, wir mögen vielleicht etwas wüst aussehen. Bitte erschrecken Sie nicht. Das macht das viele Draußensein und der seltene Blick in einen Spiegel. Das daraus resultierende, nennen wir es, leicht verwilderte Erscheinungsbild lenkt vielleicht etwas ab von unserem freundlichen Gemüt. Ja, sehr nett sind wir, so wie Sie ja sicher auch. Und da fragten wir uns, ob wir nicht bei Ihnen unterkommen könnten. Für 1 bis 2 Nächte vielleicht, so genau weiß man das ja nie. Ach, und dann könnten wir sicher auch Ihre Dusche benutzen. Uns ist klar, was wir wollen, was wir brauchen, aber wie wir danach fragen, das ist uns nicht so klar. Übertrieben nett, wie diese Leute in der Fußgängerzone, die einen eigentlich nur dazu bringen wollen, für Biber oder afrikanische Kinder zu spenden, aber mit einem ganz unverfänglichen »Na, wie geht's uns denn heute?« oder »Sie sehen so aus, als hätten Sie eine Sekunde Zeit für mich beginnen.« Mein Bruder haben sie so gekriegt. Jahrelang spendete er für den sibirischen Tiger, obwohl er zu der Zeit noch nicht mal wusste, wie er sich selbst über Wasser halten sollte. Auf diese Art möchte ich bestimmt niemanden ansprechen. Gleich zur Sache kommen will ich aber auch nicht. Pistole auf die Brust und mitsamt der Tür ins Haus fallen quasi, das käme mir dann doch etwas überfallartig vor. Wir brauchen Grund für ein Gespräch und ein bisschen Geschwätzigkeit. Trampen eignet sich da perfekt. Man sitzt eine Weile zusammen auf engstem Raum und wenn man kein Freund von peinlicher Stille ist, dann redet man. Und zwar meistens über sich, warum man hier ist, wo man hin will und sie so perfekt. Oder auf der Fähre. Da hatten wir auf dem Weg nach Faaborg zuletzt Perle und Wolf kennengelernt. Ein, man kann es nicht anders sagen, rüstiges Rentnerpaar. Ehemals Sportlehrer in der DDR, 80 und 85 Jahre alt. Wir hatten uns über unsere Karte gebeugt und sie dann auch. Am anderen Ufer saßen wir schon alle zusammen in ihrem Auto. Aber was macht man auf dem platten Land ohne Auto, ohne Fähre? Man findet eine Socke. Eine blau-grau geringelte Babysocke. Roman entdeckt sie, hebt sie auf und da fährt gerade ein Auto in die Kieseinfahrt eines großen gelben Hauses mit hübschen Blumen und Apfelbäumen davor. Daraus steigt ein großer, hagerer Mann mit kurzen, grauen Locken, langes Gesicht, breiter Mund. Er läuft in den Garten und wir hinterher, mit der Socke. Dem großen Mann wird sie wohl nicht gehören, aber vielleicht wohnt hier ja auch ein Baby. Als wir ihn fragen und er uns ratlos anschaut, kommt eine blasse junge Frau in einem flatterigen Overall herbeigeeilt. Die Socke gehöre ihrem Sohn. Sie stellt sich als die Tochter des hageren Mannes vor. Eigentlich lebe sie in Kopenhagen, nun sei sie gerade mit Mann und Kind zu Besuch auf dem Land. Ihr Vater heißt Sören und der kommt jetzt ins Reden. Er habe auch mal in Kopenhagen gewohnt, mittendrin, bis er das Gefühl gehabt habe, dort keine Luft mehr zu kriegen. Er liebe das Land, ganz besonders Fünen. Aber hier ist nichts mehr. Alle gehen in die Städte wegen der Jobs. Bevor ihr weiterzieht, müsst ihr unbedingt noch zum Strand, sagt er. Quasi das komplette Land zwischen dem Wasser und diesem Haus hier gehöre ihm. Er habe es dem 90-jährigen Bauern abgekauft, der zuletzt allein in dem Haus dort gewohnt habe. Knut mit den großen Händen. Der habe so große Hände gehabt, dass seine Tochter manchmal Freundinnen eingeladen habe, mit ihnen rüber zu Knut gelaufen sei und den staunenden Mädchen die riesigen Pranken gezeigt habe. Eine Attraktion sei das gewesen. Früher sei er, Sören, oft zu Knut und seiner Frau rübergegangen in das alte Bauernhaus zu Kaffee und Kuchen. Als die Frau gestorben war, backte niemand mehr Kuchen, da tranken sie Cognac. Und jetzt, wo auch Knut tot ist, gehört ihm das Haus. Wartet hier. Er verschwindet eine Weile im Haus. Wir warten, setzen unsere immer schwerer gewordenen Rucksäcke ab, dann bleiben wir etwas unschlüssig in der Auffahrt stehen. Merkwürdig. Nun sind wir Leute, die man erstmal auf Abstand hält. Schwer einzuschätzende Landstreicher, vor denen man vielleicht das Kind schützen müsste. Im Angesicht dieser perfekten, sommerhellen Familienidylle sehe ich den Schmutz an uns mit ihren Augen. Wir kommen mir nun selbst etwas windig vor, wie wir hier einfach so reingeplatzt sind. A kommt rein und seht euch um, sagt Sören plötzlich, als er wieder in der Tür auftaucht, und wir folgen ihm. Wir stehen nicht wie vermutet in seinem Zuhause, das ist nebenan, sondern in seiner Firma, die stellt Labor-Rattenkäfige her. Und die will er uns jetzt zeigen. Richtige Käfiggitter gibt es an denen kaum. In einem großen, silbernen Schrank auf Rollen mit Glastüren vorne stehen 6 Plastikwannen, da leben die Ratten dann drin. Die Käfige hat Sören mit allerlei Messgeräten ausgestattet. Das Einzige, was ich zweifelsfrei verstehe, ist eine Waage. Mit diesen Rattenschränken testet die Pharmaindustrie zum Beispiel Diabetesmittel. Mit einem anderen Versuch ging es um Verhaltensforschung mit Schmerz. Das will ich lieber gar nicht so genau wissen. Im oberen Stockwerk stellen seine Mitarbeiter die elektronischen Komponenten her. Überall liegen Platinen, Kabel und Werkzeuge. Warum ist denn keiner da? Ah, Samstag. Die Wochentage entgleiten uns allmählich. Wo wir schon mal beim Herumzeigen sind, machen wir gleich beim Bauernhaus weiter. Auch da stehen ein paar Laborrattenkäfige rum in dem alten Stall, was eine unangenehme Horrorfilm-Assoziation in mir hervorruft. Also schnell wieder raus auf den sonnenbeschienenen Hof ins Wohnhaus. Das nutzen Sören und seine Familie als Abstellraum. Kisten mit der Aufschrift Baby Clothes, Matratzen, Tische, Körbe, Lampen, Stühle, Bilder und jede Menge alte Radios und HiFi-Anlagen, er sammle die nicht, er schmeiße nur nichts weg, werden unter den niedrigen Decken nach und nach von Spinnen eingewebt. Es riecht muffig und über allem liegt diese gedämpfte Stille, die man in verlassenen Häusern beinahe körperlich spüren kann. Wir dürfen hier bleiben, wenn wir wollen, und ab da fühlt es sich wie Urlaub an. Die Landschaft ringsum ist von zurückhaltender Schönheit. Es liegt ein lieblich Land im Schatten breiter Buchen am salzigen Ostseestrand, heißt es in der dänischen Nationalhymne. Wir verstauen unser Gepäck in unserem neuen Haus, laufen runter zum Strand und legen uns faul in die Sonne. Das Wasser müssen wir uns mit einer Horde Quallen teilen, es kann unsere gute Laune nicht schmälern. Wir trampen die wenigen Kilometer zum Supermarkt, alles überhaupt kein Problem hier, zurück fahren wir mit einem Busfahrer in seinem Privatwagen. Ich bin Busfahrer, aber ich werde euch die Fahrt nicht berechnen, scherzt er. Im Bauernhaus richtet Roman unser Schlaflager inmitten der Radios- und HiFi-Anlagen ein. Irgendwo findet er sogar noch eine Lampe. Der Strom ist zum Glück nicht abgestellt. Ich koche uns Nudeln mit Pesto, Tomaten und Parmesan. Dazu gibt es Salat. Im Dunkeln schwankt das Gefühl zwischen gruselig und gemütlich. Auch am nächsten Tag denkt der dänische Hochsommer gar nicht daran, wieder aufzuhören. Und weil gerade alles so gut läuft, wundert es uns auch nicht mehr, dass dieser unverschämt gut aussehende Oldtimer rechts ranfährt, als wir ihm unsere Daumen entgegenstrecken. Genauer gesagt ist es ein Austin Allegro von 1975 in gedecktem Hellgrün. Sein Fahrer spricht weder Deutsch noch Englisch, ist aber sehr nett. Wir fahren mit ihm nach Ülbölle. Dort wollen wir einen Imker besuchen, den wir vor einigen Tagen beim Trampen kennengelernt haben. Er hatte sich damals mit einer Handhupe von uns verabschiedet. Spätestens da war uns klar gewesen, dass wir uns wiedersehen müssen. Wir finden seinen kleinen Verkaufsstand an der Straße. Kantarella und Föhrers Hönning Frau Ülbölle, Pfifferlinge und Frühlingshönning aus Ülbölle. Das alte Fachwerkhaus und das Grundstück dahinter sehen ziemlich durcheinander aus. Überall stehen und liegen Paletten, Werkzeuge, Eimer, Stühle, Warthosen, eine Katzentransportbox, Styroporkästen, Gießkannen. Dazwischen streuen Katzen umher, 2 ganz kleine und ein paar größere. Das Reetdach des Hauses ist halb erneuert. Manche Fenster gibt es, manche nicht. Eines wurde augenscheinlich durch eine halbe Tür ersetzt. Eine Glastür lehnt an der Wand. Es ist schwer auszumachen, wo das Haus aufhört und das herumstehende Material anfängt. Der Imker Martin ist noch nicht da. Als er kommt, bringt er seinen Freund Lars Bo in blauer Latzhose mit. Wir setzen uns zusammen auf ein paar wackelige Hocker und Stühle. Wenig später kommt ein weiterer Freund mit einer olivfarbenen Fischerhut auf dem Kopf. Er inszeniert seinen Auftritt. Er genießt es, das merkt man gleich. The people of Fyn have it high to heaven, sagt er mit einer ausladenden Armbewegung. Ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber es gefällt mir. Arne heiße er, reicht die Hand, grinst schelmisch. Seine Augen verengen sich dabei zu dünnen Schlitzen. Es ist 11 Uhr morgens. Martin verteilt die erste Runde Bier, Albani Odense. Es schmeckt malzig. Irgendwie ist dann schnell klar, dass wir hier bleiben. Martin, 52, hat diese wahnsinnig angenehme, ruhige Art. Wir haben sofort ein gutes Gefühl. Sein Grundstück wirkt wie eine kleine, freie Insel inmitten der anderen, im Vergleich fahlen, grauen Häuser. Wir reden über alles Mögliche, da kommt Martin auf Willi zu sprechen, seinen Vater, der vor 2 Jahren gestorben ist. Er verschwindet nach drinnen und kehrt wenig später mit einem riesigen Bild zurück, vielleicht 1,5 Meter mal 1 Meter groß, darauf ein grinsender, bärtiger Mann vor einer roten Holzwand. Neben ihm hängt ein dicker Lachs an der Waage, 15,3 Kilogramm. Das Foto sei bei Trondheim aufgenommen worden. Da seien sie jedes Jahr zum Angeln hingefahren. Willis letzter Wunsch sei es gewesen, dass seine Asche dort in einen Fluss geworfen würde, zu den Fischen. Also fuhr Martin mit seinen 2 Brüdern und seinem Neffen hin und zerstreute seinen Vater im norwegischen Wind. Ungefähr auf der Höhe von Willis Knien klebt ein echter Fuchskopf auf dem Bild. Vom unteren Bildrand guckt er nach oben, als suche er Willis Aufmerksamkeit. Toter Fuchs auf totem Mann. Warum klebt der denn da? Keine Ahnung, fragt mein Vater, vielleicht fand er es lustig. Eine der Katzen, die schwarz-weiße, schnuppert an dem Bild. Wenig später schleppt sie eine tote Amsel an. Die 2 kleinen Kätzchen mit den murmelgroßen Augen tapsen zu ihr und beobachten, wie sie die schwarzen Federn aus dem Vogelleib rupft. Gegen Mittag geht die hellblaue Tür der Holzhütte gegenüber dem Haus auf. Martins Tochter Frieda, kurzes Trägerkleid mit blau-weißem Paisley-Muster, stämmig, tiefe Stimme, ist aufgestanden. Das Fachwerkhaus ist so zerpflückt, dass es eigentlich unbewohnbar ist. Martin nutzt darin nur noch die Küche und das Bad. Frieda frühstückt erstmal Martins Honig. Manchmal esse sie davon ein ganzes Glas am Tag, so lecker sei der. Martin pflückt ein paar Kräuter aus seinem Garten. Zitronenmelisse, thailändischer Basilikum, Oregano, Pfefferminze, Stachelbeeren, Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, die Bienen, die Katzen, Hühner hinterm Haus, das hat er im Griff. Mit den frischen Kräutern gießt er Tee auf, ein Löffel Honig dazu, köstlich. Eigentlich war dieses Haus bewohnbar, als er hier einzog. Aber dann fing er an, es auseinanderzunehmen und baute es nicht wieder zusammen, erzählt Frieda, während ihr Vater in der Küche ist. Glaubst du, er wird es irgendwann fertigstellen? Ja, vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Sie lacht. Eigentlich sei er Reetdachdecker gewesen, bis er vom Dach fiel und sein Rücken erst blau, grün, violett und schließlich schwarz wurde. 8 Monate konnte er nicht arbeiten, seitdem ist es nie wieder so ganz geworden. Unglücklich kommt er uns aber nicht vor. Er strahlt eine unglaubliche Gelassenheit aus und sagt ständig, dass wir uns schön ausruhen sollen bei ihm. Gemeinsam stopfen wir unsere Wäsche in seine Maschine, dann bringt er Frieda nach Odense, wo sie eigentlich wohnt, eine Großstadt etwa 50 Kilometer nördlich von hier. Wir sollen uns wie zu Hause fühlen und uns am Essen in der Küche bedienen, vor allem entspannen. Er wisse von eigenen Reisen, wie gut das mal tue. Und während wir so da sitzen, dem Summen der Bienen lauschen und den Katzen beim Spielen zusehen, fühlt sich alles richtig an. Keine Sekunde denken wir an ein komfortables Hotel, auch nicht an einen Zug, nicht mal an einen Bus. Wir denken auch immer weniger über die Zukunft nach. Irgendwas wird wohl sein in den nächsten Tagen. Vielleicht finden wir eine Socke, vielleicht spricht uns jemand an, vielleicht schlafen wir am Strand, irgendwie geht es immer weiter. Müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Das war der erste Teil aus Dänemark. Und jetzt wird's etwas menschenleerer in Norwegen. Ja. Kurz zur Einführung. Ich steige jetzt ein in einen Teil, wo wir mit einem Pastor unterwegs sind, der Gunnar heißt. Nur damit Sie gleich wissen, wen ich erwähne. Die E6, immerhin die größte Straße hier im Norden, wird nun immer unscheinbarer. Streckenweise hat sie keine Mittelstreifenmarkierung. Manchmal kann man nur 50 oder 60 fahren. Ein Baustellen stellt man sich an. Dann kommt ein Bauarbeiter zum Fenster, verrät einem die Wartezeit, bis ein Auto mit der Aufschrift Leitfahrzeug, folgen Sie mir, losfährt. Etwas schneller als Schritttempo geht es dann an den Bauarbeiten vorbei. Und dann ist es soweit. Um genau 14.41 Uhr passieren wir den Polarkreis. Ein merkwürdiges, haubenförmiges Gebäude steht da inmitten karger Weite, ein Besucherzentrum, sicher gefüllt mit allerlei Beweismaterial, dass man da war, am Polar Circle. Wir fahren daran vorbei. Überall nördlich von hier wird es an mindestens einem Tag im Sommer nicht dunkel und im Winter nicht hell. Direkt am Polarkreis ist das an den Tagen der Sonnenwenden so. Je weiter nördlich man kommt, desto länger werden dann die Polartage und Nächte. Polarkreis, das klingt ja schon fast nach Expeditionen im ewigen Eis, nach Eisbären und arktischen Winden. Wir sehen dann immerhin ein Rentier. Auf ein bisschen Eis haben wir aber schon Lust. Und tatsächlich gibt es einen Gletscher nicht weit von Gunnars Wohnort. Er telefoniert mit einem Freund, ob es möglich ist, da hochzugehen. Ist es? Wie? Das werden wir dann schon sehen. Er lässt uns an der Kreuzung raus, an der eine kleinere Straße in östlicher Richtung zum Gletscher führt. Na gut, der Norden muss dann noch kurz warten. Nach wenigen Minuten hält Lasse, ein untersetzter Mann in neongelber Warnweste. Er hat Holzlatten längst durch das Auto gelegt, die räumt er nun eilig beiseite. Er fährt nach Sülitjelma, in den Ort, der dem gleichnamigen Gletscher am nächsten ist. Früher sei das eine Minenstadt gewesen, keine Straße habe dorthin geführt, nur die Eisenbahn. Kein Baum sei auf den Hängen gewesen, als er klein war, alles sei für die Mine abgeholzt worden. Jetzt aber ist alles wieder grün, dafür ist der Fluss so stark verschmutzt, dass man darin nicht mehr angeln darf. Er merkt schnell, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie wir zum Gletscher gelangen, also macht er es sich zur Aufgabe, uns zu helfen. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei seinem Nachbarn, dem er die Holzlatten bringt, fährt er uns zum Supermarkt, offenbar dem Dreh- und Angelpunkt im Ort. Nach ein paar Telefonaten hatte er herausgefunden, dass es da oben irgendwo eine Hütte geben soll, in der Wanderer schlafen können. Nur an den Schlüssel scheint kein Rankommen zu sein. Auch Karten von dem Gebiet gibt es nirgends. Mir wird es schon langsam unangenehm, dass er sich so für uns ins Zeug legt. Da kommt ein älteres Paar aus dem Laden und schickt sich an, zum Auto zu gehen, in dem der Hund hechelnd wartet. Sie geht schon mal vor zum Wagen, er wechselt ein paar Worte mit Lasse. Dann zückt er seinen Schlüsselbund, dreht einen der Schlüssel ab, reicht ihn Roman, sagt »Be careful«, lacht und verschwindet Richtung Auto. Lasse strahlt uns zufrieden an, wie wir so perplex mit dem Schlüssel dastehen. Wir müssten den nachher einfach nur hier im Laden abgeben. Er bietet an, uns zur Hütte zu fahren. Das würde uns einen mehrstündigen, beschwerlichen Aufstieg ersparen und dann schrauben wir uns die schmale Straße den Berg hinauf. Auf dem Weg sammeln wir eine langhaarige Wanderin mit einem monströsen Rucksack ein, eine Schwedin, die hier 2 Wochen wandern gehen will. Die Hütte ist größer als erwartet. Ein 12-stöckiges Holzhaus mit mehreren Schlafräumen und großem Gemeinschaftsraum. Die Schwedin packt sofort minutiös abgewogene und abgepackte Essensrationen aus. Wir sind mal wieder völlig ineffizient ausgestattet, mit Nudeln, frischem Gemüse, Keksen, einer ganzen Teepackung, aber wir wollen ja auch nur 2 Tage wandern. 2 ältere und 2 jüngere verschwitzte Männer ächzen und poltern herein, ein Väter-Söhne-Gespann, wir kochen Tee für alle. 5 Tage waren sie wandern, jedes Jahr machten sie so eine Tour zusammen, erzählt uns der grauhaarige Ulf, ein Arzt. Letztes Jahr seien sie auch schon hier gewesen. Da habe ihnen eine Windböe herumgerissen, also den ganzen Körper außer einen Fuß, der steckte im Schnee fest, und als Mann vom Fach sei ihm relativ schnell klar gewesen, dass er gebrochen war. Er musste aber noch mehrere Kilometer mit dem gebrochenen Fuß laufen, bis sie irgendwo Handyempfang hatten. Aus dem Rettungshubschrauber konnte ich die Berge von oben sehen. Das war eigentlich echt schön, erzählt er schmunzelnd. Die Truppe beschreibt uns den besten Weg zum Gletscher. Wir würden ein Stück abseits der Wege gehen müssen. Alles machbar. Als sie erfahren, dass wir keine Karten haben, schenkt Erik, einer der Söhne, klein, kompakt, mit langen schwarzen Haaren, uns seine. Sein Kompass will er uns am liebsten auch noch geben. Wir hatten zwar zu Beginn unserer Reise einen dabei, da wir ihn aber nie gebraucht hatten, sortierten wir ihn in Karlstadt aus. Trotzdem schlagen wir das Kompassangebot aus, so ein Gletscher wird ja schon irgendwie zu finden sein. Gegen 11 gehen die Männer in ihre Zelte, Hütten haben sie sich auf ihrer Tour verboten.
Haben wir noch Zeit?
Nein.
Okay. Da wir die Zeit etwas ausgereizt haben, ist das jetzt ein Cliffhanger. Aber wir werden in den Fotos vielleicht noch zum Gletscher reisen, die Roman jetzt zeigt.
Ja, genau. Also ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich keine Fotos mehr zeige, weil die Zeit dann doch eher knapp wird. Das heißt, ich gehe einmal ganz schnell durch, dass ihr einen Eindruck bekommt und ihr könnt gerne gleich hier rüber zum Bücherstand gehen und euch die Bilder im Buch anschauen. Oder was sagst du? Okay. Genau. Das heißt, ich mache es mal ganz schnell. Und zwar ist das einmal Martin aus der Beschreibung. Genau, als Bild, was nicht im Buch ist. Das ist Arne. Und so sieht das Buch am Ende aus. Das heißt, hier sieht man Martin mit seiner kleinen Hütte rechts, in der er lebt. Und links mit dem Rehtachhaus, was er quasi mehr oder weniger auseinandergenommen hat. Genau. Und ich drehe mich mal so. ja, es gibt weitere Personen und genau, jetzt sind wir kurz bei der Wanderung. Ich bringe mal ganz schnell darüber und zeige einfach nur ein paar Impressionen. Und zwar ist die Wanderung am Ende geendet, bei einem wunderschönen Gletscher, was Sven ja jetzt nicht mehr vorlesen konnte, aber dafür sieht ihn jetzt kurz im Bild. Genau, und so sieht der Gletscher aus. Das ist die Belohnung für eine lange, lange, anstrengende Wanderung. Und ja, genau. Ich glaube, wir belassen es dabei, oder? Und alles andere könnt ihr euch im Buch anschauen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.